Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserer Podcast-Reihe Frauen reden über Frauenthemen. Ich freue mich sehr, dass wir noch jemanden gefunden haben, der mit mir über das Thema Kinderwunsch redet. Wir werden heute nochmal einen anderen Aspekt von dem ins Licht setzen. Da freue ich mich sehr, Susanne Weishaupt begrüßen zu dürfen. Sie wirkt im Raum Ravensburg, den die viele Ostschweizer sehr gut kennen, weil das Spielerland ist. Und gerade eine Lokalempfehlung, ein wahnsinnig tolles Museum, das Ravensburger Spielmuseum da. Wenn man da ist, muss man auch mal hingehen. Also ganz eine schöne Region von Deutschland, wo du da schaffst. Und deshalb begrüße ich dich jetzt erstmal im Podcast für dieses spannende Thema. Vielen Dank, hast du Zeit gefunden und redest mit mir heute drüber.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf und ja, heute über mein Herzensthema sprechen darf.
Wie immer bleiben wir da der Struktur des Podcastes in dieser Serie sehr treu und fangen erstmal an, dass wir dich kennenlernen. So, deshalb auch an dich gern die Frage, wie bist du sozusagen dazu gekommen, dass du heute jetzt da sitzt und über das Thema Kinderwunsch redest? Wie ist da dein Weg hin gewesen?
Ich komme ursprünglich aus dem medizinischen Bereich. Ich bin in meinem Grundberuf medizinische Fachangestellte. Und ja, ich habe da ganz viel einfach miterleben dürfen. Und mir ist einfach im Laufe der Jahre aufgefallen, dass es ganz oft in der klassischen Medizin einfach an der emotionalen Tiefe fehlt, an dem ganzheitlichen Blick, speziell auch im Kinderwunsch. Da gibt es ja inzwischen so viele medizinische Möglichkeiten, aber eben ja, der ganze Mensch, das ganze System, das ganze Familiensystem, was dahinter steht, wird oft nicht mit betrachtet. Und ja, ich kenne selber die Tiefe des Kinderwunsches. Ich bin da auch meinen Weg gegangen tatsächlich und ja, habe dann die Systemik für mich entdeckt. Und dann war für mich klar, ja, das ist mein Weg, in die Richtung zu gehen.
Und wenn du das so anschaust, jetzt den Weg, den du gegangen bist, wie bist du dabei geblieben? Also manchmal hat man ja so eine Idee, ne? Man fängt so an und denkt, ach, das ist etwas für mich. Und dann lernt man immer mehr drüber und denkt, ach nee, komm, also vielleicht doch was anderes. Wo hast du gemeint, da brennt es wirklich, dass ich auch jetzt immer noch motiviert dabei bin, da aufstehe am Morgen und denke, ach geil, habe ich diesen Beruf so oder die Berufung sogar, ne? Was ist das, wo du sagst, das ist das Feuer da drin?
Ich liebe einfach Menschen, also schon immer. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe es, Menschen zuzuhören, für die da zu sein und ja, für die einfach auch einen Raum zu halten, wo sie einfach mal Dinge aussprechen können, die sie vielleicht sich sonst auch nicht zu sagen trauen. Ja, und ich habe irgendwie einfach dieses tiefe Bedürfnis, da auch diese Lücke zu füllen. Weil ich denke mir, die Medizin hat auf jeden Fall ja, ihre Gründe, ihre Daseinsberechtigung. Und ich bin aber ein Mensch, ich bin generell eigentlich schon mein Leben lang immer offen, was auch alternative Heilmedizin angeht. Habe da selber auch einfach sehr gute Erfahrungen damit gemacht und habe mich auch selber in meiner Kinderwunschzeit begleiten lassen und habe da einfach diese Qualität kennengelernt, dass man einfach nur mal ja, den Weg ganz anders gehen kann. Und ja, das ist so mein Warum, einfach, dass die Leute in dieser schweren Zeit einfach jemanden an der Hand haben, der für sie da ist, außerhalb von diesem, hier ist dein Plan, das muss spritzen, hier tu dies, tu das, tu jenes, sondern einfach jemand, wo da sitzt und auch mit ihnen dann, wenn Zweifel kommen, wenn Gefühle hochkommen, eine Wut auf den Partner oder was auch immer, wo das mit ihnen anschaut, genau.
Ja. Und wie hat es dich in die Systemik gezogen? Das ist ja etwas, wo ich ja auch eine Ausbildung gemacht habe und das ein äußerst faszinierender Bereich finde in der alternativen Medizin, wenn man so nennen möchte.
Ich habe selber eine systemische Familienbegleitung besucht, als wir ein Thema bei uns in der Familie hatten. Und ja, ich bin jemand, wenn mich was fasziniert, dann packt es mich und ich muss mich da immer tiefer reinarbeiten, immer tiefer reinlesen. Und mich faszinieren halt einfach schon immer diese Zusammenhänge, so dieses große Ganze. Und das ist halt in der Systemik eben ja das, wenn sich eine Sache bewegt, bewegt sich vieles mit. Ich liebe das Spielerische an der Systemik einfach auch, mit Aufstellungsarbeit, Es ist kein so ein Schubladendenken auch. Du musst es so machen, sondern es ist so ein offenes Denken. Und das finde ich eben, es ist nicht so ein Problemsuppe kochen, sondern man guckt einfach, man guckt links, man guckt rechts, man schaut, dass man den Leuten einfach nochmal eine andere Perspektive auch auf ihre Themen gibt. Und ja, das ist einfach das, was mich an der Systemik so fasziniert, genau.
Und ich finde, die Systemik ist auch für mich ganz beeindruckend schön aus diesem Sumpf so ein bisschen rausgekommen, aus der esoterischen Szene da zu sein. Weil in der Schweiz ist das es gibt so eine Ausbildung betrieblicher Mentor, also man ist Mentor für Betriebe, ne? Und dort ist zum Beispiel die systemische Betrachtung fest installiert, also du wirst kein Coach oder Mentor in der Schweiz mit dem Titel, ne, wenn du keine systemischen Dinge machst. Und dazu, also um noch einen zweiten Punkt zu nennen, zum Beispiel gibt es eine Mobbing-Institution in der Schweiz, die sich um Mobbingfälle kümmert an Schulen. Und dort sind zum Beispiel auch, dass sie sagt, also man kann solche Mobbing-Themen nur systemisch lösen. Das finde ich auch mal wichtig, mal für viel ist so, Familienaufstellen ist dann im Bereich der Esoterik gelandet, ne? Aber die systemische Betrachtung ist einfach eine anerkannte Psychologierichtung, die eben die Dinge vor allen Dingen sehr bildlich darstellt.
Ja, und dann ist es oft einfach für die Menschen viel greifbarer, wie jetzt zum Beispiel eine reine Verhaltenstherapie.
Genau.
Und was ich halt so schön finde, auch in der Systemik, man schaut halt, dass die Lösung aus den Menschen kommt. Weil es gibt 100 Kinderwunschratgeber. Ich kann 100 Bücher lesen, wie ich mich zu verhalten habe, was ich zu machen habe. Aber wenn ich halt ja, gewisse Anteile in mir habe, wenn ich gewisse Glaubenssätze in mir habe, wenn ich vielleicht gewisse transgenerationale Themen mitbekommen habe, dann helfen mir die Bücher nichts, weil dann muss ich irgendwie auf mein Persönliches schauen. Und das finde ich so schön in der Systemik, dass einfach, es gibt auch nicht die eine Wahrheit. Jeder hat seine Wahrheit und das finde
Genau.
ich einfach wertvoll.
Das heißt, dein Herzanliegen ist eigentlich die Begleitung auf diesem Weg, wie auch immer er dann endet.
Genau, ich habe schon neulich eine Klientin gehabt, das war ganz herzig, die sich jetzt erst auf den Weg macht in den Kinderwunsch und dann schon so, oh ja, aber es ist noch nicht ganz akut. Und ich habe sie dann gleich beruhigt und habe gesagt, du musst keine Sorge haben, ich zauber dich nicht schwanger. Also das ist mir auch ganz wichtig, ich gebe keine Heilversprechen. Ich kann niemanden schwanger zaubern, so schön es
Ja.
wäre. Und da einfach den Leuten auch den Druck mal rauszunehmen, weil die Kinderwunschmenschen, die haben schon so viel Druck. Es kommt von allen Seiten der Druck, es kommt von der Familie der Druck, es kommt von den Ärzten der Druck, hier ist der Plan, wann geht's weiter, melden Sie sich, die Oma kommt, ich möchte aber doch endlich Enkel. Man hat schon so viel Druck und die Systemik gibt einfach irgendwie einen Raum, wo einfach dieser Druck mal rausgenommen wird.
Ja. Und man ihn irgendwie auch von außen betrachten kann.
Genau, einfach als wäre man ein Außenstehender. Ja, und oder einen Bodenanker machen, sich mal reinfühlen, auch in die umstehenden Personen. Mir ist ja die Milde ganz wichtig, das milde Herz, so heißt ja auch meine Instagram-Seite, Milde Herzen. Dieses milde Herz, es ist nicht immer einfach, weil ja, ich, wie gesagt, ich kenne die Kinderwunschzeit selber. Man kann sich manchmal wirklich Sprüche anhören. Da denkst du, das gibt's nicht. Und da dann in der Milde zu bleiben, die Menschen meinen es ja nicht böse, oder auch in der Milde von Partner zu bleiben, wenn zum Beispiel gesundheitliche Gründe beim Partner vorliegen und er hätte die Möglichkeit, durch eine gesündere Lebensweise es zu verbessern und er tut es nicht. Auch da in der Milde zu bleiben, ja, ich glaube, und mit sich selber auch einfach milde zu bleiben, ich glaube, das ist so die Königsdisziplin, genau.
Ja, das ist ein schöner Punkt. Über die Milde haben wir auch noch nicht so viel gesprochen, weil ich finde, das ist etwas, wo ich also auch selber lernen durfte mit mir. Ne? Bin ein sehr strenger, ehrgeiziger, perfektionistischer Homöopath, immer noch, würde ich sagen. Aber mit Milde habe ich viel von dem entschärfen können, dass es heute mehr eine Kompetenz ist oder eine Fähigkeit. Und kein Stress.
Ja, perfektionistische Anteile sind ja per se nicht schlecht. Also das ist
Richtig,
ja,
ja.
es hat ja alles sein Gutes. Die Frage ist halt immer die Balance. Weil wenn ich nur in meinem Perfektionismus agiere und mir nur Druck mache, dann wird es schwierig. Oder ja, wenn man sich selber wahnsinnig abwertet, das ist ja auch oft das, wenn es dann nicht geklappt hat, dieses sich total abwerten und warum kann ich das nicht schaffen? Alle anderen schaffen es doch auch. Und das ist ja was, es kostet einen nur Energie. Und
Ja.
da dann einfach schauen, dass man in seinem Circle of Influence bleibt und guckt, was kann ich denn beeinflussen wirklich
Ja.
jetzt im Moment und wo kann ich meine Energie reingeben, dass es Sinn macht und nicht immer nur noch mehr machen, sondern einfach schauen, was ist denn für mich das Richtige.
Und in dem Zusammenhang dann auch zu verstehen, dass wenn ich Milde walten lasse, dann auch Geduld kommt.
Ja, ich meine, Ungeduld ist im Kinderwunsch ein ganz großes Thema. Kann ich nachvollziehen, wie gesagt. Ich bin per se, ich sage immer, ich bin mit Menschen sehr geduldig, mit Technik nicht. Also Gott
Ja.
sei Dank so rum, nicht andersrum.
Der gute Drucker, ja.
Ja, genau. Also tatsächlich bei Technik, da hat das Spaß bei mir ein Loch. Bei Menschen bin ich sehr geduldig. Und klar, wenn ich natürlich selber ein Ziel erreichen möchte, als wir selber den Kinderwunsch hatten, war ich jetzt auch nicht die, die da irgendwie gebetsmühlenartig geduldig da saß jeden Monat und sich dachte, ja gut, dann warten wir halt nochmal, gell? Also ja, und auch diese Geduld, das ist ja auch ein Übungsfeld, denke ich. Und ja, also es ist immer wertvoll, einfach hinzuschauen. Es ist auch wertvoll, ja, eben dieses, wie soll ich es ausdrücken? Ich bin gerade überlegen. Halt auch dieses, du musst nur loslassen, du musst dich nur entspannen, du musst nur geduldiger sein, finde ich, hat ja auch schon so einen Beigeschmack teilweise im Kinderwunsch. Weil das hört
Absolut.
man ja so oft, du musst nur loslassen und du musst dich entspannen, dann klappt das schon. Ich hatte eine Klientin, die war bei einer Psychologin und die Psychologin hat zu ihr gesagt, sie soll doch einfach jeden Abend ein Glas Sekt trinken, dann wird das schon. Wo ich mir denke, gut, kann man machen, aber bedingt eher ein Alkoholproblem. Also ja. Schwierig, finde ich, schwierig, genau.
Sehr gut. Und da schauen wir heute gemeinsam auch ein bisschen näher hin. Das finde ich eine gute Überleitung. Weil wir den Fokus in den anderen Gesprächen über den Kinderwunsch noch nicht so sehr hatten, habe ich mich gefreut, mit dir heute darüber zu sprechen, nämlich so ein bisschen über die Hintergründe. Da gebe ich dir erstmal den Ball, weil da gibt es ja unendlich, da können wir jetzt ja 3 Stunden drüber reden, hätten nicht alles
Ja.
besprochen. Aber vielleicht können wir ja mal so einleiten, was findest du sind denn häufige Gründe? Und da können wir ja dann auch ein bisschen in die Tiefe gehen bei den Einzelnen.
Es ist ganz spannend, wenn man mal wirklich für sich persönlich hinterfragt, warum wünsche ich mir ein Kind? Zum einen finde ich es immer schon spannend, sich anzuschauen, wünsche ich mir ein Baby oder wünsche ich mir ein Kind? Das hat ja schon ganz unterschiedliche Qualitäten. Ein
Ja.
Baby ist so abhängig, das muss man umsorgen, das ist so, ja, so liebenswert und gibt auch keine Widerworte. Das ist so im Prinzip so ein kleines Bündel, das man umsorgen darf. Und ein Kind, das hat ja eine ganz andere Qualität. Kinder widersprechen, Kinder sagen auch mal, nee, ich will das so nicht. Das hat eine ganz andere Dynamik. Und ja, da einfach mal hinzuschauen, was wünsche ich mir denn? Und einfach auch die Gründe, warum wünsche ich mir ein Kind? Habe ich zum Beispiel selber nie bedingungslose Liebe erfahren? Und natürlich, wenn so ein Kind auf die Welt kommt, das liebt dich bedingungslos. Das ist ja im Prinzip Fluch und Segen für die Kinder, dass sie einen bedingungslos lieben, egal was die Eltern tun, weil die immer den Fehler bei sich suchen, anstatt bei den Eltern. Ja, ist das vielleicht mein Hintergrund, dass ich bedingungslos geliebt werden möchte, weil ich es vielleicht in meinem bisherigen Leben nicht erlebt habe, weil mein Partner mich vielleicht auch nicht bedingungslos liebt. Da geht es ja dann auch in die Richtung Familiendynamik. Ja, habe ich vielleicht ein ganz arges Verlangen, mich zu beweisen über Leistung. Bei ganz vielen Menschen ist es ja auch so, wenn ich kein Kind bekommen kann, wenn ich kein Kind zeugen kann, bin ich keine richtige Frau, dann bin ich kein richtiger Mann. Dass man sich so über diese Leistung definiert, wie man sich sonst auch im Job definiert, dass es quasi wie ein Leistungsabzeichen ist, wenn man dann dieses Kind hat. Da so die Hintergründe mal anschaut, ja. Und da eben auch in die Dynamiken gehen, die Beziehungsdynamiken. Das ist ja oft ganz spannend dann, wenn man sich das System Familie dann mal anschaut, ob da jetzt schon Kinder da sind oder noch nicht, wo, wer steht wo. Und was ich auch immer ganz spannend finde, wenn der Kinderwunsch lange dauert, ist für mich gefühlt dieses Kind schon im System. Dieses Kind ist ja noch nicht mal auf der Welt. Aber es dreht sich oft in der Partnerschaft alles nur noch um dieses Kind. Und das ganze Familiensystem dreht sich nur noch um dieses Kind. Und das, obwohl es noch nicht mal geboren ist. Das finde ich auch immer so ein ganz spannender Aspekt.
Bleiben wir mal bei dem als erstes, bevor wir auf die anderen eingehen. Wie würdest du denn da mit den Frauen arbeiten?
Ich würde erst mal schauen. Ich habe mega. Ich hänge gerade, das kannst du rausschneiden,
Ja,
oder?
ja.
Ja, okay. Warte kurz, mich sammeln. Also, wenn das Kind quasi im Fokus steht, im System, genau. Also ich würde mal einfach mir mal die Beziehung anschauen. mit ihr gemeinsam und wird schauen, was braucht es denn aktuell in ihrer Partnerschaft vielleicht noch und welche Lücke soll dieses Kind füllen? Weil in dem Moment, wo das Kind so erwünscht ist und so schon im Mittelpunkt steht, entfernt man sich ja doch vielleicht auch schon ein Stück weit vom Partner. Und ja, welche Lücke füllt dieses Kind denn schon? Und möchte ich wirklich meinem Kind, bevor es überhaupt geboren ist, diese Aufgabe geben, diese Lücke zu füllen? Oder soll es einfach kommen, weil ich es mir wünsche, weil es kommen darf und nicht diese Aufgabe schon erfüllen müssen, bevor es überhaupt geboren ist? Das ist ja wie bei Geschwisterkindern, wenn manche sagen, du kannst doch dieses erste Kind nicht allein lassen. Soll dieses zweite Kind wirklich, bevor es auf der Welt ist, die Aufgabe haben, das Geschwisterkind zu sein? Oder darf es einfach um seinetwegen kommen?
Das heißt, als erstes gibt es eigentlich so wie so einen Bewusstseinsprozess, ne?
Genau, man schaut einfach erstmal hin, was ist da? Und oft ist es dann schon so, dass sich schon Dinge zeigen, wo man weiterarbeiten kann einfach. Dass sich schon Anteile zeigen, die irgendwie versorgt werden wollen. Und ja, dass sich Glaubenssätze zeigen, dass sich eben, ja, wie gesagt, dieses Leistungsdenken zeigt, dass man vielleicht auch eine Wut hat auf den Partner, unterbewusst. Ich meine, jemand, also wenn man eine medizinische Diagnose hat, kann man ja jetzt nicht zwingend was dafür. Und trotzdem ist da dann oft eine große Wut da und man versucht dann diese Liebe schon. Oder man, durch das, dass man sich so auf dieses Kind fixiert, das ja noch nicht mal da ist, schiebt man diese Wut quasi beiseite, weil dann hat man ja ein gemeinsames Ziel, auf das man hinarbeitet und hinarbeitet. Und bei den Fällen ist es aber dann halt ganz oft so, wenn das Kind dann da ist, sind die Probleme ja nicht weg. Also das ist ja dann oft erst richtig sichtbar, was im Prinzip in dieser Partnerschaft vorher schon gefehlt hat, weil es wird ja nicht einfacher dann, wenn das Kind da ist.
Und wenn man systemisch ja lange schafft, dann sieht man auch, dass das Kind unter Umständen ja dann sogar Träger von diesen Themen werden kann, ne?
Genau, das ist ja dieses typische Symptomverhalten auch dann, wo man sich wundert, warum hat dieses Kind so extreme Wutanfälle, weil vielleicht eben ein Elternteil die Wut unterdrückt. Oder Ängste ist auch so ein großes Thema. Ängste, transgenerational weitergegebene Ängste ist ja ganz oft auch ein ganz großes Thema, ja, wo dann einfach dieses Kind Symptomträger ist, weil es immer, immer weitergegeben wird, weil halt keiner, ja, den Mut hatte, die Zeit hatte, die Ressourcen hatte, sich das anzuschauen. Ich denke, jeder tut sein Bestes, da bin ich wieder bei der Milde, also ich verurteile da niemand. Und trotzdem, finde ich, darf man den Kinderwunschweg dann auch als Chance sehen, sich bestmöglich, finde ich, ist immer ein schwieriges Wort, weil ich finde, das ist schon wieder so in Richtung Optimierung, auf dieses Kind vorzubereiten, dass man einfach schon mal schaut, hey, was für Themen habe ich denn mit meinem Partner, was für Themen habe ich denn mit mir auch, weil ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, alles, was man sich noch nicht angeschaut hat, wird einem spätestens dann auf dem Silbertablett serviert.
Also das war auch für mich, als ich jung Vater geworden bin, gewünscht, ne? Geplant, funktioniert, so wie es dann so ist, ne? Als ich dann da diese erste Konfrontation mit dem Kind hatte, was das alles hochgeholt hat, an mir auch sogar an Persönlichkeitsanteilen, die ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, dass ich die habe. Also bis dahin, dass man sich ja irgendwann ertappt, dass man die Sätze seiner Eltern rezitiert und man dann selber klingt wie der eigene Vater und denkt, wie, wo ist der Satz denn jetzt wieder hergekommen? Ne? Also das.
Ja, weil man sich, wieso wollte ich nie sprechen?
Ja.
Und ja, und das sind eben, wenn die Kinder, die wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen. Und ich denke mir auch das ist ein Segen. Klar, wenn man zum Beispiel ein sehr willensstarkes Kind hat, denkt man sich so manches Mal, kannst du denn nicht einfach tun, was ich möchte? Andererseits kann es auch ein Segen sein, weil man da dann einfach ja immer wieder an den Punkt kommt, ja, was will ich denn eigentlich? Also mir ist das immer wieder auch aufgefallen, bei mir persönlich, mein Kind weiß ganz klar, was es will. Und ich bin manchmal so, dass ich denke, ja, und ich denke mir, es hat ja alles sein Für und Wider, genau.
Ja, absolut. Also, was heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir eigentlich Probleme, die sozusagen auf der persönlichen Ebene von Mann und Frau isoliert sind, ne, individuelle Themen. Dann haben wir eigentlich eine Beziehungsdynamik, die unter Umständen sozusagen in der Ursachenforschung eine Rolle spielen kann. Und über das wir vielleicht noch reden müssen, weil das vielleicht gar nicht alle Zuhörer wissen, ne, über das transgenerationale Thema. Ich glaube, das habe ich schon irgendwo schon mal angeschnitten, dass dort auch eine sehr gute SRF-Therapie Doku im Schweizer Fernsehen gibt über diese transgenerationalen Themen. Das war vor Jahren schon mal in den Zeitungen, dass man das auch genetisch Kriegstraumata wieder gefunden hat und so weiter. Das ist auch kein esoterischer, ja, Gespürt-mir-fühlt-mir-Teil, irgendwas Ausgedachtes, ne, sondern das ist inzwischen, so gut man das belegen kann, ist es belegt. Ne? Und ein sehr spannender Aspekt, vielleicht kannst du die Zuhörer so ein bisschen einführen, was du sozusagen verstehst unter diesen transgenerationalen Belastungen.
Also für mich ist halt immer dieses Wichtige, wir sind Teil einer Linie. Also wir können, selbst wenn man sich von der Familie abgewandt hat, selbst wenn man irgendwie gar keinen Kontakt mehr hat, man ist immer mit dieser Linie verbunden. Durch diese transgenerationale Weitergabe einfach von Gefühlen, von Mustern, Lebensmustern. Das ist ja auch ganz oft so, dass man sich selber dann ertappt, dass man mit dem Partner zum Beispiel irgendwann so umgeht, wie die Mutter mit dem Vater umgegangen ist. Und man merkt so, hoppla, was ist das denn jetzt? Weil es einem so unterbewusst, das Transgenerationale ist oft das Unterbewusste. Das läuft so unterbewusst mit. Man denkt auch oft, wenn man wie man mit dem Kind umgeht, ist Intuition. Ich glaube schon, dass ein Stück weit Intuition dabei ist oder Mutterinstinkt. Ich glaube aber schon auch, dass da ganz viel transgenerational weitergegeben wird, wie gewisse Dinge zu laufen haben, wie gewisse Werte einfach auch sind. Jeder hat ja auch seine persönlichen Werte. Und ja, durch das, dass man ja, sage ich mal, in der Familie aufgewachsen ist, kriegt man da auch immer gewisse Werte mit. Und klar gibt es das Cycle Breaking. Es gibt ja heute immer mehr Cycle Breaker, die es einfach anders machen wollen. Und auch die müssen sich im Prinzip ja den Themen stellen, die sie mitbekommen haben, weil jeder von uns hat sein Gepäck mitgekriegt von seinen Eltern. Und ich glaube, selbst wenn man es noch so perfekt und noch so gut macht, ganz ohne Gepäck kommt man nicht durch. Und was ich immer so ein faszinierendes Bild finde, ist, wir selber, also als Eizelle, waren ja im Mutterleib unserer Großmutter quasi.
Genau.
Und da denke ich mir immer, wow, also und wenn man sich das mal vor Augen führt, das kann nicht funktionieren, dass man da nichts mitbekommen hat, meiner Meinung nach. Also ja, das ist einfach wissenschaftlich für mich persönlich völlig logisch und dass da emotionale und energetische Spuren mitgehen, ist für mich völlig klar und auch alte Themen wie Schuld oder Scham, Sichtbarkeitswunde zum Beispiel ist ja auch so ein Thema, das haben ja ganz viele Menschen heutzutage, die auch in die Selbstständigkeit gehen, die haben Probleme, sich zu zeigen. Warum haben sie das? Ja, weil halt jahrzehntelang es gefährlich war, sich zu zeigen, so wie man ist. Weil es jahrzehntelang gefährlich war, seine Wahrheit zu sprechen. So, und ich denke, gerade da spielt halt auch im Kinderwunsch ganz viel mit. Oft hat man eine Loyalität irgendeiner Großtante gegenüber, die keine Kinder kriegen konnte. Oder nicht verarbeitete Fehlgeburten, nicht verarbeitete Totgeburten, die einfach da mit reinspielen. Und das ist so ein großes Feld und ist so spannend. Und wenn man sich da mal so ein Genogramm erstellt, ist es oft faszinierend, was einem dann auf einmal so wie Schuppen von den Augen fällt, was da alles mit reinspielt, was einem so nicht bewusst war.
Kannst du das, den Begriff Cycle Breaker noch näher erklären? Den kennen vielleicht auch nicht alle.
Ein Cycle Breaker ist quasi, man kann sich das in so einer Reihe vorstellen. Wenn ein Vater zum Beispiel seinen Sohn geschlagen hat und dieser Sohn seinen Sohn geschlagen hat, dann wäre der Cycle Breaker der sagt, ich gehe ohne Gewalt, also ohne diese körperliche Gewalt zum Beispiel, die er erfahren hat. Und natürlich ist es nicht so einfach, weil klar, das sind Prägungen, das sind Muster, die man mitbekommen hat. Und ein Cycle Breaker ist im Prinzip dann die Person, die diesen Kreislauf bricht und es einfach anders weitergibt. Und das ist aber ja gerade oft dann das, wo so eine Familienbegleitung sehr wertvoll ist, um einfach da jemand an der Hand zu haben, der einem dabei hilft. Weil es ist nicht einfach, solche Kreise zu durchbrechen, weil das eben so unbewusst läuft, wie du vorher schon gesagt hast. Man sagt dann auf einmal Dinge, die der Vater gesagt hat, wo man immer dachte, das möchte ich nie sagen. Weil in dem Moment, wo dieses Kind zum Beispiel wütet oder was auch immer, das Nervensystem so in Alarm ist, dass das logische Hirn nicht mehr denken kann. Und in dem Moment dann einen Cut reinzusetzen, ist natürlich, das ist Höchstleistung eigentlich. Genau. Und das ist eben dieses Cycle Breaking, dass man bewusst diesen Kreislauf bricht von Schmerzweitergabe und da einfach einen Cut reinsetzt, um weniger Gepäck mitzugeben.
Also wir haben schon einiges gehört. Sehr schön. Ich finde den Teil sehr schön, dass wir heute über diese Hintergründe so ein bisschen reden, weil das ist etwas, was in der Homöopathie auch sehr stark verankert ist, der Auslöser. Ne? Warum ist jemand so? Und ich glaube, wenn ich den systemischen Aspekt nicht kenne und sehr, sehr viele Leute kennen den nicht, ne? Und auch sehr viele Leute, die vielleicht einmal bei einer Familienaufstellung waren oder so, haben nicht die Dimension davon, dass wir verstehen, dass eben durchaus Probleme auch aus der Systemik herauskommen können und die wir dann individuell so ohne weiteres eben auch nicht lösen können. Und ich finde es schön, dass wir da heute wieder mal ein bisschen viel Bewusstsein machen, weil wir heute, finde ich, das kannst du ja gerne mal gleich mit mir besprechen, was du dazu denkst, aber wir sind in einer sehr isolierenden, zunehmend individualisierenden Gesellschaft, wo wir jetzt deutlich mehr alleine sind und dieses System, was uns umgibt, eben unmittelbar gar nicht mehr wahrnehmen und deshalb auch oft das Gefühl haben, ja, es gibt ja, meine Eltern wohnen, weiß Gott wo, die anderen Eltern sind tot. Was für ein System soll das sein, was mein Kind jetzt heute beeinflusst? Ne? Und erst in der systemischen Arbeit wird mir bewusst, wie lebendig das ist, wie aktiv das ist und wie viele Systeme da ineinander übergreifen. Und das ist eben, und das finde ich das Wichtige, so viele Eltern habe ich mit Schuldthemen, ob sie jetzt ein Kind bekommen haben und es nachher die Nacht überschreit, oder ob sie keine Kinder bekommen haben, sind mit Schuld beladen. Und was ich das Schönste finde, sehr viele gehen aus den systemischen Gruppen bei mir raus und verstehen, okay, es ist gar nicht ich alleine, sondern da ist ein System, wo eben selbst ja wieder Themen hat. Also wenn ich meine Oma anschaue, ist die ja nicht unbelastet. Also die ist ja selber systemisch irgendwo eingebunden. Ne? Und wenn man dann versucht, den Schuldigen in diesem System zu finden, findet man halt keinen. Weil ich
Nee.
halt immer wieder jemanden finde, der in dem System von einem wieder was anderem ist. Und dann sind wir ja noch in Arbeitssystemen und Beziehungssystemen und Häuserbeziehungen mit Nachbarschaften und so. Also das sind ja alles, wenn man da mal einen Blick für kriegt, denkt man, ja, was, also manchmal kann man vielleicht auch wie ohnmächtig werden, dass man denkt, ja, was soll ich als Einzelner jetzt nur machen mit all den Systemen? Ne? Da müssen mal die anderen jetzt klarkommen oder da hätten meine Ahnen vielleicht mal besser machen sollen. Da kommen wir aber noch drauf. Aber wie siehst du das so, wenn du systemisch mit den Leuten arbeitest, kommen die aus ihrer individuellen, ich bin für alles verantwortlich, ich muss alles kontrollieren, ich bin allein schuld, kommen die da raus?
Ist ganz unterschiedlich tatsächlich, ist ein Prozess und ich beobachte aber ganz oft dann, wenn sie an dem Punkt sind und es mal merken, hey, ich bin ja gar nicht allein verantwortlich und ich bin ja gar nicht schuld, allein schuld, dass sie dann eine ganz große Erleichterung wahrnehmen erstmal. Weil ich meine, was ist das für ein großer Druck, der einem da auf den Nacken hängt, wenn man wirklich meint, man muss quasi die ganze Last der Welt auf sich allein tragen. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Ja, ich arbeite dann auch mit der Eisenhower-Matrix. Ich arbeite mit dem Circle of Influence, zum gucken, wo habe ich denn überhaupt einen Einflussbereich? Wo macht es Sinn, meine Energie reinzustecken? Und was ist denn wirklich wichtig? Was ist wirklich dringend? Ich werde jetzt im November bei uns in der Region einen Workshop machen mit einer Yoga-Lehrerin zusammen, wo wir eben Frauen einladen, die das Thema Erschöpfung haben, ob mit oder ohne Kinderwunsch, weil das ja ganz oft eben, sage ich mal, auch systemische Gründe hat, wenn man sich oft zu viel auflädt, wenn man sich oft zu viel, ja, zu viel Verantwortung aufbürdet auch und sich dann wirklich allein fühlt als Einzelkämpfer auf dieser Welt. Und da einfach mal zu schauen, was ist denn wirklich in meinem Einflussbereich und was ist denn wirklich wichtig und dringend im Moment, ist ganz wertvoll.
Also bleiben wir wie, kommen wir wieder zu diesem Bewusstsein zurück. Ne?
Und das
Jetzt,
ist in
ja.
meiner Arbeit eben so ein ganz, ja, wesentlicher Punkt. Wie gesagt, ich gebe keine Heilversprechen, ich zauber niemanden schwanger. Und gleichzeitig will ich halt den Raum aufmachen für das Tiefere, für das, was dahinter steckt. Ich will kein Lösungscoaching. Ich will schauen, hey, wie geht's dir? Was steckt da noch mit drin? Weil ich glaube, dass das, also ich bin auch sehr von Homöopathie überzeugt, muss ich auch sagen. Jetzt arbeite ich nicht, aber ich persönlich bin da auch in Behandlung, weil ich einfach, ich finde immer dieses an der Ursache arbeiten einfach viel mehr Sinn macht, wie irgendwie Pflaster kleben.
Absolut.
Und auch im Kinderwunsch.
Darauf wollte ich jetzt auch so ein bisschen hinaus, weil man kann sich jetzt ja ein bisschen fragen, wenn man das jetzt hört, ne, und man denkt, ja, toll, also irgendwie habe ich halt, trage ich offensichtlich Themen von meiner Oma, so, was genau soll ich jetzt tun? Da würde ich gerne ein bisschen wechseln. Was genau kann man denn jetzt mit der Systemik machen? Okay, wir haben verstanden, man kann sich's anschauen, ne? Wir haben gehört, es gibt keine Heilversprechen. Also das haben wir auch schon mal klar bekommen, dass wir da keine Einhornsache machen, so, wo man
Leider, wirklich sehr
irgendwas
gerne.
wegzaubert, ne? Auf der anderen Seite könnte man sagen, ja gut, wenn es in meinen Genen transgenerational drin ist, dann kann ich auch nichts ändern, muss ich einfach nur ertragen. Das ist ja glücklicherweise auch nicht der Fall. So, was können wir den Zuhörern sozusagen ein bisschen vermitteln? Was können sie denn jetzt konkret machen, unternehmen?
In der Systemik schaut man ja natürlich auch nach den stärkenden Anteilen. Es gibt ja in jedem Mensch stärkende Anteile. Jeder Mensch hat Ressourcen in sich, die er trägt. Und dieses Transgenerationale allein schon oft, dass einem das bewusst wird, durch das löst sich oft schon vieles auf, weil man halt einfach manche Dinge dann anders betrachten kann. Man kann einfach dann auch in die Erlaubnisarbeit gehen, Dinge anders zu machen. Weil das ist ja auch oft ganz so eine Loyalität, die man zum Beispiel zu jemand hat in der Familie oder wie auch immer, ist ja auch eine Art Bindung. Und durch dieses Bewusstsein, hey, da ist was und ich brauche das aber nicht. Oder Ängste zum Beispiel, diese Angst war ja mal für was gut, mit Sicherheit. Vielleicht hat irgendwer, keine Ahnung, ein schlimmes Erlebnis gehabt, wo fürchterlich traumatisierend war und diese Angst wurde weitergegeben. Aber ich sitze zum Beispiel jetzt hier in sicheren vier Wänden. Ich muss jetzt diese Angst nicht mehr weitertragen. Ich darf mir erlauben, aus der Angst rauszutreten und sie nicht mehr mit weiterzutragen. Und das finde ich halt das Wertvolle. Ja, so schon auch ein bisschen Wissen ist Macht, finde ich. Wenn mir bewusst ist, was trage ich alles mit mir, dann kann ich es ja erst verarbeiten und ich kann es dann erst ablegen.
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, der Kernthema, wo wir heute schon schön rausgearbeitet haben. Mir würden eben Dinge bewusst, ne? Man ändert damit weder die Gene, noch die Großeltern, noch
Nein.
sonst irgendwas, ne?
Und man kann sich aber diese Systemik halt vorstellen wie ein Mobile. Wenn einer in diesem Mobile einen Schritt macht, dann muss sich das erstmal wieder ausbalancieren. Klar, manchmal ruckelt es erstmal, das kennen wir alle, wenn man was im Leben verändert, dass es erstmal gefühlt ruckelt, bis der nächste Gang reingeht. Aber oft ist eben dieses Ruckeln das, was dann auch zum Beispiel beim Partner was in die Veränderung bringt. Ich hatte eine Klientin, die ist für sich dann einfach losgegangen, die war dann einfach, hat mal mehr auf sich geachtet und nicht immer gefühlt die Welt gerettet, sondern war einfach bewusster bei sich. Und der Partner ist auf einmal auch in Sport gegangen und hat was für sich getan. So, und sie hat ihm ja nicht gesagt, mach das, sondern das ist ja das Spannende, wenn einer was verändert, das System geht immer mit und es verändert sich dann. Und das ist ja oft das Wertvolle dann einfach, genau.
Und das wäre auch spannend. Man hat eigentlich wie eine Homöopathie nachher im System, was man aus der Homöopathie kennt, Erstverschlimmerungen. Ne? Also
Genau,
man
ja,
hat wirklich
erstmal ist es schon.
Heilreaktionen auf das.
Ja, genau. Und klar, das ist natürlich erstmal kurz so, dass man sich denkt, huch, ich dachte, es wird besser. Ja, aber erstmal kann es halt passieren, dass es, wie gesagt, ruckelt. Weil klar, wenn einem Dinge bewusst werden, die vorher völlig unter den Teppich gekehrt waren und dieser Teppich hat aber irgendwann so einen Hubbel, weil halt die letzten Generationen alles unter diesen Teppich gekehrt haben. Klar, wenn man diesen Teppich lupft, es ist erstmal spannend, was da alles drunter steckt.
Ja. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen darauf ein, über die Tools, die du gesprochen hast. Da kenne ich nämlich selber auch nicht alle. Also wenn du noch ein paar von diesen Tools vielleicht vorstellen kannst, die
Also ich arbeite auch gerade mit den Kinderwunschfrauen wahnsinnig gern mit dem EFT, also diese Emotional Freedom Technik. Das ist eine Tapping-Technik, wo man gewisse Akupressurpunkte abklopft. Die liebe ich sehr, weil da kann man speziell die Erlaubnisarbeit unterstützen damit. Das ist auch eine wissenschaftlich fundierte Methode. Hört sich erstmal ein bisschen wild an, aber wie gesagt, gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu. Und da kann man einfach auch durch das, dass man da immer das Nervensystem mit ins Boot holt, super damit arbeiten, weil das einfach während der Arbeit das Nervensystem reguliert. Ich mache auch innere Kindarbeit, allerdings kombiniere ich die immer mit dem EFT, weil es einfach durch das ist verkörperlicht. Also mir ist auch immer wichtig, den Körper mitzunehmen, weil wir sind eh schon alle viel zu viel im Kopf und sind immer am Denken und Machen und Tun. Und der Körper ist oft das, was dann irgendwie nicht mitgenommen wird. Und ich finde, dieses Ganzheitliche ist mir ganz wichtig. Und dieses EFT, durch das kann ich einfach den Körper mitnehmen. Was ich auch sehr lieb, sind die Bodenanker, wenn man da einfach nochmal ganz anders ins Fühlen reinkommt und wieder irgendwie ja mehr verbunden ist, mehr verwurzelt ist einfach auch. Genogrammarbeit, klar, auf jeden Fall. Also, wo man einfach schaut, was war denn in den Generationen davor. Und ich finde, es ist generell cool, wenn man so ein Genogramm einmal erstellt hat. Ich habe das dann immer in der Hinterhand während der Begleitung, weil oft dann nimmt man sich das nochmal her und schaut, hey, was war denn da nochmal genau? Das ist was. Dann klar, systemische Fragetechniken sowieso. Genau, Aufstellungen finde ich auch mega spannend. Ich stelle mit dem Brett auf. Also ich mache jetzt keine Aufstellung mit Personen, sondern mit dem Brett. Genau, aber selbst da auch kann man super arbeiten. Ich arbeite ja hauptsächlich online mit dem Systembrett, aber da gibt es super Möglichkeiten, genau.
Was wäre so ein typisches Beispiel für systemische Fragetechnik?
Eine ganz coole Frage finde ich die Wunderfrage. Die Wunderfrage ist ja dieses, stell dir vor, du stehst morgen früh auf und alles, was du dir wünschst, ist in Erfüllung gegangen. Wie stehst du auf? Wie fühlst du dich? Und das ist tatsächlich gerade bei den Kinderwunschmenschen manchmal spannend, weil welche Wunder, natürlich wünschen sie sich ein Kind. Aber tatsächlich ist es dann ganz spannend, sich da auch einfach mal reinzufühlen, weil das hat dann auch eine ganz andere Qualität. Wie stehe ich denn dann auf? Wie fühle ich mich denn? Was ist denn dann anders? Und das ist auch oft spannend, dass dann, ja, wenn es jetzt, dass dann manchmal auch einfach andere Themen aufkommen, wie ich hätte gerne, dass wir morgens dann mein Partner und ich gemeinsam noch kurz Zeit verbringen, bevor er zum Arbeiten geht. Und das sind dann so Punkte, wo ich sage, hey, schau mal, das könnt ihr doch jetzt schon machen. Und da kannst du den Menschen halt irgendwie schon was an die Hand geben, dass sie nicht auf das große Wunder warten müssen. Also natürlich sollen sie, ich sage niemand, gib deinen Kinderwunsch auf, aber sie können halt sich ein Stück weit schon diesem Wunder nähern, indem sie halt Dinge, die sie mir dann ausformulieren, die anders wären, schon leben können. Und da bringst du sie halt dann wieder in ihre Stärke, du bringst sie wieder in ihre Ressourcen und wie gesagt, ich gebe keine Heilversprechen, aber ich persönlich könnte mir schon vorstellen, dass so eine Arbeit, die so stärkend ist, das Ganze positiv beeinflussen kann.
Ich frage dich jetzt nach einer subjektiven Statistik von deiner persönlichen Erfahrung sozusagen.
Ja.
Hast du Gefühl, wenn man denn so Themen auflöst? Wir haben ja so ein bisschen gesprochen, der Hintergrunddruck und vielleicht Erwartungen und vielleicht sogar irgendwie systemische Themen dahinter, ne? Dass wenn man die behandelt und ich sag mal in Anführungsstrichen jetzt für uns auflöst, was auch immer das nachher ist, dass die Leute dann in der Regel ihren Kinderwunsch vielleicht auch verlieren, dass sie merken, okay, ich habe das jetzt alles irgendwie auf dieses Thema projiziert, vielleicht habe ich einfach eine schöne Beziehung und bin dankbar für das, was ich habe. Ist das eher ein Outcome von dem, wenn man die Themen wirklich löst? Oder
Nicht
ist es
zwingend.
vielmehr andersrum, dass sie dann einfach ruhiger an das ganze Thema rangehen können, weil es nicht mehr so aufgeladen ist mit 3, 4, 5, 6, 7, 8 Themen, ne? Soll ich einfach mein Wunsch für eine Vergrößerung der Familie ist? Oder verstärkt sich das sogar noch, dass du merkst, seit wir die Sachen aufgelöst haben, ist es sogar noch stärker geworden, aber auf eine gute Art, ne? Dass es vielleicht vorher
Also
gar nicht so klar war und vielleicht eher so, ja, wäre vielleicht nicht schlecht so und danach brennt es richtig. Was ist so subjektive Statistik gefragt?
Meine subjektive Statistik ist tatsächlich so, dass es sich eher, dieser Kinderwunsch sich eher in eine Fülle verwandelt. Ganz oft ist es so, wenn man anfängt zu arbeiten, arbeitet man immer aus einem Mangel heraus. Das Kind fehlt. So. Und wenn man die Themen auflöst, ist es oft, dass dieser Kinderwunsch ein Wunsch zur Fülle ist, in dem Sinne, dass man sich dieses Kind nicht aus einem Mangel heraus wünscht, weil es irgendeine Lücke füllen muss, weil es irgendeine Aufgabe bekommt und so weiter, sondern dass man einfach dieses Kind sich wünscht, wenn man Leben schenken will, wenn man es erleben möchte, ja, dieses Kind ins Leben zu begleiten und quasi nicht als Projekt X, ich muss leisten das und dann habe ich, wenn ich das hingekriegt habe, dann erziehe ich das perfekte Kind, sondern einfach, ja, wie du sagst, dass man, ja, ist ja dann auch so, wenn das Kind dann da ist, man hat so eine perfektionistische Ader oder so eine kontrollierende Ader, kann das auch schwierig werden. Ich meine, das funktioniert eine Zeit lang, aber wenn das Kind in die Autonomiephase kommt, dann wird es mit der Kontrolle definitiv einmal auf die Füße fallen, genau. Und also das ist, es gibt natürlich auch Menschen, die dann morgen, hey, Moment mal kurz, ja, wenn es jetzt nicht klappt, sage ich mal, ist nicht so schlimm, wie ich ursprünglich dachte, weil man sich vielleicht auch nochmal ganz anders kennenlernt, weil man vielleicht merkt, ja, das sind ja auch noch andere Aspekte in meinem Leben, die mir wichtig und wertvoll sind. Und wenn es klappt, ist schön und wenn nicht, dann ist es so, dann kann ich es akzeptieren. Also das ist ganz gemischt. Aber wie gesagt, beim Großteil würde ich sagen, ist es so, dass sie einfach aus diesem Mangel rauskommen, aus diesem Druck rauskommen, und da einfach wieder mehr Leichtigkeit einkehrt und auch die Partnerschaft einfach wieder mehr ja, aufleben kann und wieder mehr Leichtigkeit, mehr Aufschwung erlebt durch das, dass man halt eben ja nicht immer nur da sitzt und zusammen in diesem Topf rührt, wo die Probleme drin sind, sondern sich auch mal wieder eher anschauen kann und ja, Dinge besprechbar machen kann, vielleicht auch.
Inwiefern findest du denn, also ich meine, wir haben es ja im Prinzip schon gesagt, aber im Prinzip, so inwiefern beziehst du, sagen wir es mal so, den Partner mit ein von Anfang an?
Also es ist jetzt nicht so, dass ich Paartherapie mache, aber es ist ja ganz oft so, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau zu mir kommt, die eine sehr große Wut hat auf ihren Partner und sie kann bei mir mal diese Wut aussprechen und sich dieser Wut bewusst werden, dann kann sie ja zum Beispiel ihm gegenüber wieder milder sein. Und allein schon nur dieses ja, Verhalten, das sie zum Beispiel an den Tag legt, ich meine, das ist, ich kenne wir ja alle, wenn jemand unterschwellig wütend auf einen ist, das spürt man ja, dass da irgendwie was brodelt. Und allein schon das kann tatsächlich in der Partnerschaft dann viel lösen oder viel verändern, weil man Dinge dann nicht mehr so auf den anderen projiziert, die vielleicht auch gar nichts mit demjenigen zu tun haben. Das ist ja oft so, dass man Dinge auf den Partner projiziert und hinterher merkt man, hoppla, ich kriege ja selber das und das nicht auf die Reihe. Das ist ja genau das, was mich an ihm oder ihr stört. Und durch das verändert sich es auch, ohne dass derjenige anwesend ist. Genau. Das ist ja die Magie, finde ich, an der Systemik auch einfach. Das ist ja dieses Mobile. Ich muss, wenn ich
Ja,
ein
genau.
Mobile anschucken will, dann muss ich nicht an jedem Einzelnen rumzibbeln, dass es wackelt, sondern ich schucke eins an und es bewegt sich.
Deshalb bin ich auch noch mehr Fan. Also ich würde dich gleich nochmal fragen nach dem Board, wie du damit arbeitest oder was du da den Vorteil auch siehst. Ich denke, das liegt ein bisschen auf der Hand, aber ich liebe ja das, dann mit echten Menschen zu schaffen, weil du die Veränderung der Systemik während der Aufstellung schon sehen kannst. Also man stellt die lebendigen Menschen auf statt der Figuren und sieht ja dann zum Beispiel diese unterschwellige Wut in den Gesichtern, in den Verhalten, in der Art, wie sie sprechen untereinander. Die sieht man ja dann. Und das finde ich das Faszinierende, dass man den Leuten sozusagen durch kleinere Veränderungen eben diese Mobile-Auswirkungen zeigen kann. Wir hatten es gerade letzte Woche, hatte ich wieder Aufstellungsgruppe, weil deshalb ist es so präsent, wie fasziniert auch Leute waren, die sozusagen neu dabei sind, fasziniert die davon sind, dass sich durch kleine Sätze, durch kleine Gesten, durch kleine Umstellungen auch zum Beispiel der Positionierung oder durch eine veränderte Wahrnehmung, dass ich manchmal nur frage, ja, aber siehst du da hinten, du hast da hinten noch ein Kind. Aha, okay, wow, da ist ja noch ein Kind. Und schon ändert sich die ganze Dynamik, also man sieht, wie Bewusstsein diese Mobile schon verändert. Und was sehr spannend ist, dass auch dann die Außenstehenden, also die ja nicht dabei sind, sozusagen von außen auf das schauen, wenn sie etwas erkennen, man das dann wieder schon im Bild sieht. Also das fand ich auch faszinierend. Am Wochenende hatten wir das einmal ganz stark, dass plötzlich die Aufstellerin, die Aufstellung sozusagen initiiert hat, dass sie etwas verstanden hat und man hat nur an ihrem Gesicht gesehen, dass sie etwas verstanden hat und man hat dann, ohne dass die Stellvertreter das mitbekommen haben, gesehen, dass sich jetzt die Aufstellung wieder geändert hat. Also wie direkt, das ist, deshalb arbeite ich so gern mit Menschen, weil ich finde, das ist noch beeindruckender. Ne? Es hat auch da Nachteile, man muss erstmal so viele Leute zusammenkriegen und man muss den ganzen Tag Zeit haben und man muss seine Themen dann auch besprechen wollen mit lauter Fremden und so. Also es gibt sicher auch Sachen, wo man denkt, vielleicht nicht so mein Ding. Ne? Aber ich finde gerade diese Mobile-Sache, was du jetzt angesprochen hast, das finde ich einfach äußerst beeindruckend zu sehen in der Arbeit mit echten Menschen. Vielleicht kannst du jetzt nochmal darauf eingehen, warum du mit dem Brett arbeitest.
Also ich selber durfte es auch schon erleben in der Gruppe. Ich war schon Stellvertreterin und das hat eine ganz andere Magie natürlich oder nochmal eine ganz intensivere ja, Magie, finde ich. Mit dem Systembrett arbeite ich zum einen, weil ich hauptsächlich online arbeite und weil ich einfach auch festgestellt habe, beim Systembrett gibt es die Möglichkeit der Innenschau. Das heißt, man kann in jede Figur reinspringen. Was ja natürlich jetzt bei einer Aufstellung mit Menschen, man kann ja schlecht in die Brille desjenigen schauen. Das finde ich tatsächlich ein ganz wertvolles Tool, wenn es zum Beispiel um eine Paardynamik geht und zum Beispiel schon ein Kind da ist und die Mutter schaut auf dieses Kind. Das Kind sieht nur die Mutter, weil die sich so anstarren und der Vater steht daneben. Und dann diese Frau zum Beispiel mal sich in die Innenschau des Partners gehen zu lassen und zu sehen, wow. wir gucken ja alle an dem vorbei, der ist ja gar nicht mehr Teil von uns sozusagen. Das finde ich mega wertvoll. Dann gibt es eben, man kann verschiedene Perspektiven einstellen. Man kann die Figuren vergrößern, man kann die Figuren verkleinern, man kann Abgrenzungen schaffen. Da gibt es auch so viele Möglichkeiten und man hat halt eben, wie du sagst, nicht den logistischen Aufwand, dass man einen Raum braucht, dass man ein Wochenende blocken muss, dass man ja viele Menschen einfach, die da dafür offen sind, finden muss. Und in der Gruppe, in der ich jetzt Stellvertreterin war, das ist eine super Gruppe. Die machen das schon seit vielen Jahren zusammen und das ist natürlich auch dann eine ganz andere Energie wieder, wie wenn, sage ich mal, eine neue Gruppe entsteht oder nur für ein Wochenende eine Gruppe entsteht. Und von dem her ist das was, an was ich mich bisher noch nicht rangewagt habe, weil ich da einfach irgendwie, ja, ein Mensch bin. Für mich braucht es dann einfach viel Tiefe. Und ich glaube, dass sowas einfach auch eine gewisse Zeit braucht, um entstehen zu können. Perspektivisch könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Wie gesagt, weil ich selber die Magie so erlebt habe. Nur momentan ist es für mich einfach ja nur nicht der Weg, genau.
Ja, es ist ja dann auch für viele Klienten nicht der Weg. Also ich kenne ja genug
Genau.
Leute, wo ich als Patienten auch schon gesagt habe, hey, von mir läuft, ah nee, und dann die anderen Leute und dann ist, kennt man sich vielleicht oder irgendjemand kennt wieder irgendjemanden, der Datenschutz ist schwierig, so etc.
Ja, und
Also
das
es
halt
gibt ja auch
gerade im
wirklich
Thema.
Sachen, die dagegen sprechen, muss man ja
Ja.
ganz ehrlich sagen.
Und das halt im Thema Kinderwunsch ist natürlich viel, viel Beschämung. Viel,
Richtig.
viel. Da möchte man gar nicht das. Und gerade, also wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Ich komme selber vom Dorf. Ich glaube, es macht einen großen Unterschied. Wenn man in Berlin wohnt, hat man wahrscheinlich weniger Schmerz mit einer Familienaufstellung mit echten Personen, als wie jetzt in einem 3000-Seelendorf, sage ich mal. Weil klar, wenn dann die Tante Rosa noch dabei ist und die
Genau.
Nachbarin und dann hinterher wird tuschelt, das ist einfach unangenehm dann. Und ich finde, man darf da ja auch nicht vergessen, ist für mich auch ein wichtiger Aspekt, die Sicherheit der Kinder einfach. Weil ich meine, ich finde, das ist jedem auch seine Sache, wie viel sage ich meinem Kind, wie es entstanden ist. Und wenn dann das halbe Dorf Bescheid weiß, dass ich in der Kinderwunschklinik war, finde ich auch kritisch zu betrachten dann irgendwie. Kann ich dann auch nachvollziehen, dass man das vielleicht nicht möchte.
Sehr gut. Also haben wir eine schöne Runde gemacht. Vielen Dank durch die Systemik. Wir schließen jetzt langsam ab und würde gerne da nochmal den Ball jetzt ein bisschen auf die Metaebene dir zuspielen. Wenn man jetzt so ein bisschen deine ganzen Erfahrungen so zusammenlegt, ne? Vielleicht kannst du nochmal so drei Punkte sagen, die du sagst. Also das ist wirklich wichtig, auch wenn wir sie vielleicht schon erwähnt haben, aber das ist wirklich wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kinderwunsch habe, unerfüllt, es läuft nicht gut oder ich suche eine Begleitung oder so und ich mache mich jetzt auf den Weg, überhaupt mal jemanden zu suchen wie dich, ne? Was ist das, was du sagst, das biete ich an, das kann ich helfen, das ist wichtig und aus meiner Erfahrung braucht es das, egal ob du jetzt zu mir nach Ravensburg fährst oder wir online was machen. Oder irgendjemand anders findest, das ist aus meiner Sicht die essentiellen Bestandteile von der Begleitung beim Kinderwunsch.
Ich würde sagen, die Haltung der Person ist ganz wichtig, dass diese Person einem eben nicht noch mehr Druck macht.
Ja. Oder
Ja.
zu Sekt empfiehlt, gell?
Ja, genau. Oder halt
Ja.
einfach, sage ich mal, dann der Kinderwunsch vom Klienten dann irgendwie so zum persönlichen Projekt wird. Natürlich fiebert man mit, aber ja, einfach, dass das nicht am Ende der Erfolg der Klientin quasi einem wichtiger ist, als wie sie zu begleiten in ihrem Prozess. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Ja, dann eben dieser Blick, das ist ja einfach, also ich persönlich finde einfach diese Stimmig beim Kinderwunsch super. Egal ob bei mir oder woanders, einfach dieser systemische Blick, finde ich, macht einfach Sinn, weil es einfach ein weiter Blick ist, weil es ein ursachenorientierter Blick ist und einfach doch schon lösungsorientiert, aber weil er halt den Menschen keine Lösung vorgibt. Ich würde niemandem empfehlen, geh in die Klinik, geh nicht in die Klinik, mach du das, verlass deinen Mann. Nein, 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 um Gottes Willen, das gibt's alles und da einfach, ja, zu schauen, dass derjenige einfach eine Achtung hat, eine Demut hat, auch vor dem Prozess von dem Klienten. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, weil, wie gesagt, es fordert Mut, überhaupt auf den Weg zu gehen, dass sich zu öffnen, jemanden an die Hand zu nehmen. Und dass man da einfach schaut, dass man jemanden findet, der da auch achtsam mit umgeht und der einen nicht verurteilt, beurteilt. Das ist mir, ich verurteile auch niemand. Und wenn jemand sagt, hey, ich habe keine Lust mehr, ich kann das alles nicht mehr, dann denjenigen auch nicht zu sagen, ja, wie, jetzt hast du schon so viel gemacht. Einfach dieses, ja, den Menschen begleiten, indem ich ihn an der Hand nimmt, aber ihn nicht in irgendeine Richtung zerren. Das finde ich einfach wichtig, genau.
Ja, finde ich ein paar schöne Punkte. Und grundsätzlich, ich glaube, das ist ein bisschen vielleicht eine rhetorische Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Wie wichtig ist es überhaupt, sich Hilfe zu holen in so einem Prozess?
Also meiner Meinung nach sehr wichtig, weil da einfach so viel mehr mit reinspielt als nur ein schlechtes Spermiogramm oder nur, also ist jetzt
Ja.
auch wieder, hört sich doof an, nur, weil natürlich für die Person ist nicht nur. Aber ich glaube, dass es in der Zeit ganz besonders wichtig ist, dass man einfach Unterstützung hat. Und ich glaube, das ist ja das Thema, was du vorher angesprochen hast. Wir fühlen uns oft alleine und wir fühlen uns oft, als müssten wir alles mit uns selber ausmachen und müssten irgendwie die Welt tragen. Und klar, es mag sein, dass man vielleicht niemand hat, wo man darüber sprechen kann und oder auch Gedanken hat, die man sich nicht traut, auszusprechen. Thema Besprechbarkeit. Natürlich möchte ich vielleicht nicht meiner besten Freundin, die meinen Mann kennt, sagen, dass ich so wütend auf ihn bin oder wie auch immer, oder möchte überhaupt gar nicht, dass jemand das weiß. Und ich glaube, dass da halt eine neutrale Begleitung an der Seite einfach ganz viel wert sein kann, einem Halt zu geben und einen aufzufangen und ja, ein sicherer Raum zu sein, einfach wo man sich auch mal öffnen darf, ohne bewertet zu werden. Wir kennen das alle. Wenn man sich dann mal öffnet, heißt es ja, bist doch noch jung, zum Beispiel. Das möchte man in dem Moment nicht hören. Ich finde, ganz oft ist es einfach so, man möchte einfach mal das, was man fühlt und was einen belastet, aussprechen dürfen, ohne dass einen jemand sofort wieder klein macht. Und das ist das Wertvolle in der Begleitung, wird es einfach mal validiert. Da wird gesagt, hey, ich höre, dass dich das belastet. So, und das bringt ja auch oft schon viel, wenn man Dinge aussprechen kann, ohne dass sie gleich wieder klein gemacht werden und dass man gleich wieder in die Tapferkeit kippen muss und sagen muss, ja, wird schon. Andere haben es auch hingekriegt und die hast mitgekriegt, die und die hat auch. Und nee, dass es einfach nur um einen selber geht. Und ich glaube, dass man das tatsächlich nur in der Begleitung hat.
Ja.
Diesen neutralen Blick und dieses neutrale Dasein und trotzdem mitfühlen. Also ich bin niemand, der dann, sage ich mal, wie so ein Teflon-Therapeut da sitzt und sagt, aha, und das berührt dich. Ich bin ein herzlicher Mensch, ich fühl da
Ja,
mit.
das merkt man ja
So.
auch, ja.
Ja, ich fühle da einfach mit und trotzdem gebe ich aber nicht meine Probleme oder mal, ich gebe eine Hypothese vielleicht mal mit rein, wenn es jemand möchte, aber ich gebe nicht meine Überzeugung mit rein, meine privaten Überzeugungen.
Ich glaube, wenn man lang genug systemisch arbeitet, verliert man die automatisch.
Ja, das ist so.
Also, ich glaube, das ist auch ganz schwierig nachher. Das ist wie, wenn man zu lange Homöopathie macht, dass man irgendwann, manchmal kommt mir vor wie so eine Aufziehuhr,
Ja.
ne? Weil ich immer wieder sage, individuell, ja, das ist halt individuell, muss man individuell betrachten, weil ich denke, es gibt ja gar keine Pauschallösung in der Homöopathie. So kann ich das überhaupt nicht mehr denken, ne? Also, ich glaube, dann irgendwann versteht man auch, dass die Überzeugungen vielleicht dann am Schluss vielleicht, wenn ich sie mitteilen würde, sind es vielleicht noch die von meiner Oma im
Ja,
schlimmsten Fall.
genau,
So,
das
also,
ist. Und
wer
wenn man eh
weiß.
schon ein Mensch ist, genau, wo sich schlecht entscheiden kann und dann noch systemisch arbeitet, dann wird es spannend, wenn man dann
Ja.
da sitzt und denkt, also der Anteil hätte jetzt gern das und der hätte gern
Ja.
das. Naja, gut, aber ist spannend, das ist spannend. Aber ich
Sehr
lieb's.
gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast einen sehr lebendigen Anteil in das reingebracht, in den Kinderwunschthema. Ich fand, man konnte dir gut folgen und die Begeisterung spüren. Das fand ich sehr also unterhaltsam ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber das kurzweilig und sehr schön anzuhören, das wollte ich sagen.
Dankeschön.
Danke dir sehr für deine Zeit und Expertise. Eben, wir werden an die Zuhörer auch alles, was wichtig ist, in den Shownotes nochmal aufschreiben oder verlinken, dass ihr dann auch euch weiter da an sie wenden könnt oder wenn ihr noch andere Fragen habt oder wenn ihr auch mal interessiert seid an so ein Online-Aufstellen mit Menschen zum Beispiel, ne, dann könnt ihr euch da sicher gut an sie wenden. Genau, ansonsten bedanke ich mich bei dir nochmal und wünsche dir weiterhin alles Gute. Ich sage nie leb wohl, weil wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja
Ja.
nochmal wieder. Deshalb sage ich bis bald.
Bis bald und vielen, vielen Dank für die Einladung.